und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Ja, endlich ist die Sommerpause vorbei. Ich freue mich total, dass Sie ihr wieder eingeschaltet habt und unsere neue Doppelfolge über Hämophilie euch anhört. Ich hoffe, ihr habt alle den Sommer genossen, die Sommerpause genossen, seid verreist oder zu Hause geblieben, habt euch erholt, mal ein Buch gelesen oder einfach auch nur in der Sonne entspannt. Das Wetter war ja wirklich absolut ideal, wahrscheinlich an den ein oder anderen Stellen in Deutschland sogar schon ein bisschen zu heiß. Aber ich würde sagen, der erste Sommer nach der Corona-Pandemie, der sich auch ein bisschen wie der Sommer angefühlt hat, den man eventuell von vorher kannte, natürlich nicht in Gänze, aber ich glaube für ganz, ganz viele die endlich ersehnte Erholung. So, wir sind wieder zurück. Und damit auch die Forschung natürlich wieder zurück. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Mondorf und auch Herrn Professor Dr. Hoog-Anting hier bei mir zu Gast. Und ich mache hier tatsächlich mal einen kleinen Teaser. Und zwar werden wir nächste Woche, nein Quatsch, ich kann es gar nicht abwarten, in 2 Wochen eine Special-Folge haben. Unsere Fortsetzung zu dieser Folge wird nämlich einen dritten Gast beinhalten, Herrn Rösch aus der Industrie. Also mal was ganz, ganz Neues, ein kleines Special. Bevor wir aber schon die 2. Folge quasi anmoderieren, fangen wir erstmal mit dieser hier an. Also Herr Hoog-Anting, vielleicht stellen Sie sich erstmal vor, wer sind Sie denn überhaupt?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christoph Hoog-Anting. Ich habe Elektrotechnik und Informationstechnik an der RWTH Aachen studiert, war dann nochmal für 2 Jahre im Ausland in den USA an der University at Buffalo an der Maschinenbaufakultät, habe mich allerdings auch da schon mit einem medizintechnischen Thema beschäftigt, bin dann wieder zurück nach Deutschland, habe mein Diplom fertig gemacht, war noch der vorletzte Diploma-Jahrgang und habe noch ein Praktikum gemacht und bin dann zurück an die RWTH und habe da promoviert. Lehrstuhl für medizinische Informationstechnik von Professor Steffen Leonhardt und habe da mich mit medizinischer Signalverarbeitung, mit Sensorfusion beschäftigt. Ja, also wie können wir Informationen von verschiedenen Sensoren zusammenbringen, um damit zum Beispiel Genauigkeit, Robustheit zu erhöhen im medizinischen Kontext. Danach war ich dann noch 2 Jahre Gruppenleiter am gleichen Lehrstuhl, habe die Gruppe medizinische Signalverarbeitung geleitet und bin jetzt seit Anfang 2021 hier an der TU Darmstadt, bin Tenure-Track-Professor für Medizintechnik und habe hier das Fachgebiet KISMET, das steht für künstlich intelligente Systeme der Medizin. Und hier beschäftigen wir uns mit Signalverarbeitung, Datenverarbeitung, maschinelles Lernen für die Medizin mit einem besonderen Fokus auf kontaktfreier oder nicht störender Messtechnik.
Ja, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr und auch auf mehr Tiefe später aber erst. Jetzt zu Ihnen, Herr Mondorf. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und Sie natürlich auch bitten, sich hier einmal vorzustellen für uns.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin auch sehr gespannt. Und dieses Übertragende von Wissenschaft, Grundlagenforschung in die Praxis, wo ich eigentlich mehr tätig bin, ist immer eine sehr spannende Sache. Zu meinem Werdegang, ich habe Medizin studiert in Frankfurt, war dann an mehreren Stellen auch in den USA wissenschaftlich tätig während der Zeit, bin dann aber wieder zurückgekommen nach Frankfurt und habe mich dann doch mehr noch eigentlich für die Praxis der Blutgerinnungsstörungen unmittelbar am Patienten interessiert. Also weniger die Basisforschung als die unmittelbare medizinische Tätigkeit am Patienten, die aber sehr stark mit Wissenschaft und Forschung assoziiert ist, gerade auf dem Gebiet der Blutgerinnungsstörungen. Ich habe vor knapp 25 Jahren mich niedergelassen, eine Praxis und ein Labor gegründet für diese Fragen. Wir haben Hämophile, die wir betreuen seit 25 Jahren, auch schon vorher in der Uniklinik, jetzt in dieser Betreuung. Das ist allerdings die Spitze des Eisberges und die Masse der Patienten haben noch ganz andere Blutgerinnungsstörungen wie Thromboseneigung oder auch andere Blutungsneigung. Nichtsdestotrotz, die Hämophilie ist immer etwas, was mich ausgesprochen interessiert hat und was auch eine Fülle von Forschungsmöglichkeiten bietet, die wir ja jetzt heute auch gemeinsam besprechen und nachverfolgen werden.
Und ich denke, da kommen wir jetzt tatsächlich auch schon auf den Punkt und auf meine allererste Frage. Denn bevor wir überhaupt mit Ihrer Forschung so richtig starten, sollten wir klären, was denn überhaupt Hämophilie ist. Also ich denke, den meisten ist es ein Begriff. Vielleicht kennen viele auch schon die Bezeichnung BluterInnen. Aber hier nochmal ganz konkret und vor allen Dingen, weil Sie ja auch als Experte hier da sind, gerne mal von Ihnen, was können wir uns überhaupt unter Hämophilie vorstellen? Was versteht man darunter?
Die Hämophilie ist eine angeborene Blutungsneigung. Es betrifft also schon das Kleinkinder, die Säuglinge, die quasi nach der Geburt bereits auch spontane Blutungen erleiden können, meistens in die großen Gelenke, Sprunggelenke, Kniegelenke, Ellbogengelenke. Es gibt aber auch das Risiko der Muskelblutung mit dem Risiko der Einsteifung dieser Muskulatur, sodass sie diese Patienten, wenn sie nicht richtig adäquat behandelt werden, ihr Leben lang behandelt werden, dann zu schweren Arthrosen neigen und auch zu schweren Verkürzungen der Muskulatur, also dann doch irgendwo in die schwere Behinderung hineinfließen. Nicht zuletzt ist auch die Möglichkeit der Hirnblutung gegeben und das wäre dann potenziell tödlich. Wir haben also hier es mit einer Blutungsneigung zu tun, die auf der einen Seite die Patienten in die Immobilisation, in die Behinderung hineintreibt, andererseits aber auch immer während ihres ganzen Lebens auch eine tödliche Komplikation beinhalten kann. Ich glaube, Sie wollen so ein bisschen auch mal hören, was der wissenschaftliche Hintergrund ist der Hämophilie. Ich kann Ihnen das mal vielleicht in zwei Worten erklären. Die Blutgerinnung, das heißt, wenn Sie also eine Verletzung haben, muss ja die Verletzungsstelle gestillt werden. Da muss dieses Fibrin entstehen, das ist dieser Klebstoff. Und dieser Prozess der Gerinnung ist ausgesprochen kompliziert und komplex. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie so eine Dominokette, wo sehr viele Faktoren hintereinander geschaltet sind, die eine nach dem anderen umfallen, um am Schluss dann eben diesen Blutklebstoff herzustellen. Und wenn in dieser Dominokette, wenn Sie so wollen, ein Faktor fehlt, das wäre bei der Hämophilie A, nennen wir das der Blutfaktor 8, und das wäre bei der Hämophilie B, der Faktor 9, dann wird diese Kette eben nicht ausgeführt, sie bricht ab und es kann dieser Blutklebstoff nicht hergestellt werden vom Körper selbst. Das heißt, diese Patienten müssen ihr Leben lang entweder vorsorglich, 2-3 Mal die Woche beispielsweise intravenös, sich diesen Faktor geben als Vorsorge oder gibt auch andere, weniger allerdings muss man sagen, die dann nur im Blutungsfall, also bei Bedarf, sich diesen Faktor spritzen. Aber es ist eine immerwährende Bürde, die diese Patienten haben, diesen Faktor zu spritzen. Neuerdings gibt es das auch als eine subkutane, also eine Spritze, die man unter die Haut gibt, was die Sache sehr vereinfacht hat. Und ganz neuerdings dieses Jahr beginnend auch die Gentherapie. Aber da stehen wir jetzt gerade noch am Anfang.
Ja, wunderbar, Ihnen. Also ich denke, an der Stelle wird schon deutlich, wie vielfältig die Forschung dazu sein kann. Sie hatten das ja auch schon zu Beginn in Ihrer Vorstellung angedeutet. Und an der Stelle macht es für mich Sinn, nicht nur zu gucken, was machen Sie ganz konkret, wo forschen Sie zu. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Da müssen wir uns noch einen Moment gedulden, denn ich glaube, spannend ist auch zu sehen, was passiert links und rechts. Also was passiert in diesem Bereich in Deutschland, was passiert vielleicht über die deutschen Grenzen hinaus, international, was ist der aktuelle Forschungsstand?
Ja, es ist so, dass von früh auf eigentlich und seit vielen Jahren die Patienten diese Therapie eigentlich selber machen. Man nennt das eine Eigensubstitution, Selbstbehandlung nennt man sowas. Und da merken Sie schon, da ist so ein bisschen der Hase im Pfeffer. In dem Moment, wo die Patienten diesen unter Umständen auch sehr teuren Faktor, das geht teilweise bis 500.000-600.000 Euro pro Jahr, die für eine Therapie eines einzelnen Patienten erforderlich sind, selbst zu Hause durchführen, stellt sich für uns Mediziner natürlich die Frage, wann, wie und in welchem Dimension diese Patienten diesen Faktor spritzen. Das da haben wir natürlich eine Diskussion, wann und wie das funktionieren soll. Aber die endgültige Entscheidung trifft oft der Patient selbst. Das heißt, wir haben also ein Dokumentationsthema. Das können die Patienten entweder standardisiert über Papier und dergleichen realisieren. Dann sehen wir das erst sehr spät. Oder, und das ist auch ein Teil der Forschung, die wir jetzt gleich besprechen, elektronisch. Das heißt, die Patienten geben das über ihr Handy oder über einen Laptop ein oder wie auch immer. Und wir können als Mediziner dann zeitgleich überprüfen, wann, wie viel und in welcher Dosierung er gespritzt hat. Das ist ausgesprochen wichtig, um einfach zum einen das Ganze auch wirtschaftlich zu machen, damit nicht zu viel gespritzt wird. andererseits aber auch die richtige Dosierung und die richtigen Zeitintervalle gewählt werden und drittens auch, ob der richtige Faktor gewählt wurde. Vorhin gesagt, es gibt verschiedene Medikamente, die eingesetzt werden und all dies obliegt zum Teil dem Patienten selbst in der Heimselbstbehandlung und wir müssen gucken, wie können wir das am besten optimieren? Wie können wir auch den Dialog zwischen Patienten und dem Arzt hier optimieren? Das ist Teil der Forschung, die wir hier uns sehr auf die Fahne geschrieben haben.
Jetzt haben wir ja eine ganze Menge über Hämophilie schon erfahren, vor allen Dingen aus der medizinischen Seite oder von der medizinischen Perspektive aus. Und ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns mit der technischen Seite mal auseinandersetzen sollten und wo Sie nun endlich, Herr Hoog-Anting, auch mal zu Wort kommen. Denn Herr Mondorf hat das ja immer schon angeteasert und ein bisschen erwähnt. Natürlich spielen Sie und die Technologien eben eine maßgebliche Rolle für die aktuelle Forschung und für ganz speziell natürlich Ihre Forschung eine Rolle. Sonst gäbe es vermutlich gar nicht diese Kombination. Und da würde ich Sie einmal bitten, uns zu erklären, was ist denn da jetzt unbedingt so das Revolutionäre? Und was sind vielleicht auch Technologien, mit denen Sie bereits geforscht haben, auf die Sie sich hier vielleicht auch einfach rückbeziehen?
Was uns in der kontaktlosen Messtechnik beschäftigt, ist eigentlich, wie können wir jetzt mal ganz allgemein besprochen, wie können wir möglichst Informationen von Patientinnen und Patienten extrahieren, ohne dass wir diese Person stören müssen? Ja, also wie können wir, ohne dass wir Personen in irgendeiner Form behelligen müssen, wie können wir Informationen extrahieren? Der deutsche Begriff kontaktlos, der trifft es häufig nicht so ganz. Im Englischen wird gerne der Begriff unobtrusive verwendet, was einfach nicht störend heißt, aber so ein etwas sperriges Wort ist. Denn uns interessieren generell Techniken, die eben genau das sind, also die nicht störend sind. Die dürfen schon Kontakt im physikalischen Sinn benötigen, wie beispielsweise ein Handy, was ich in der Hosentasche habe oder ein Smartphone oder eine Smartwatch, die ich am Arm trage oder aber Sensoren, die ich zum Beispiel in Alltagsgegenstände integriert habe, in Betten, in Sessel, in Autositze, wo auch immer. Also das ist der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Tatsächlich richtig kontaktlose Messtechniken sind dann beispielsweise oder Verfahren sind dann Techniken, die zum Beispiel auf Kamerabasis basieren, ja, wo wir sagen können, in dem Moment haben wir wirklich gar keinen Kontakt zum Patienten. Da gab es ja hier auch schon Folgen, wo beispielsweise Herzschlag aus der Entfernung, Atmung aus der Entfernung extrahiert wird. Das sind auch Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. In solchen Verfahren ist oft eine Bewegung, ist eine Störung. Ja, also wenn Sie beispielsweise, wenn Sie diese kleinen Änderungen, die durch den Pulsschlag oder durch die Atmung in so einem Video passieren, wenn Sie das extrahieren wollen, dann ist es in der Regel recht schwierig, das zu machen, wenn sich die Person bewegt. Jetzt hier in unserem Hämophilie-Projekt gehen wir einen etwas anderen Weg. Hier interessiert uns gerade die Bewegung. Ja, also hier interessiert uns letztendlich, wir haben es gerade ja schon gehört, dass Komplikationen beispielsweise sein können, dass Gelenke einbluten, dass Muskeln sich versteifen und dass das natürlich dann auch Einflüsse auf die Bewegung des Patienten hat. Und da ist die Frage, wie kann ich so etwas messen, wie kann ich so etwas quantifizieren? Das kann natürlich beim Arzt passieren beispielsweise oder beim Physiotherapeuten, dass das angeschaut wird, dass das auf Skalen bewertet wird. Man könnte sowas natürlich auch in Bewegungslaboren machen mit markerbasierten Verfahren. Da hat man dann recht große, aufwendige, komplexe Systeme, mit denen man natürlich sehr genau analysieren kann, wie sich ein Mensch bewegt. Aber interessant, und das ist das, wo wir ansetzen, wäre ja, wenn wir sagen können, können wir so ein Bewegungsmonitoring beispielsweise auch zu Hause bewerkstelligen? Ja, können wir beispielsweise mit kamerabasierten Systemen oder aber mit am Körper getragenen Sensoren, ja, also beispielsweise in Ihrer Smartwatch, da haben Sie ja auch Beschleunigungssensoren, die Sie auswerten können und auch durch eine Kombination wieder dieser Verfahren, ja, also durch Kameratechnik, körpergetragene Sensorik, können wir hier auch wieder einen Mehrwert generieren, um so möglichst nicht störend Bewegungen quantifizieren zu können.
Ja, ich denke an der Stelle, um es einfach konkreter zu fassen, eine kleine Verständnisfrage meinerseits. Denn der hier augenscheinlich mitschwingende Komfortfaktor scheint mir doch nicht unbedingt Priorität zu haben, beziehungsweise das Ziel unbedingt zu sein. Es scheint mir eher ein positiver Nebeneffekt zu sein. Ganz anders war das bei Folge 1 und 2 zum Thema Schlaf. Also wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Super, super spannend. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, es war nicht ganz anders, aber dort war es so, dass man gesagt hat, der Komfort ist zwangsläufig nötig, um überhaupt repräsentative Daten auslesen zu können. Also wenn es eine Matratze für zu Hause gibt, können die Leute einfach entspannter, ruhiger in ihrer Wohlfühlatmosphäre schlafen und dementsprechend können dann auch eben die Daten, die erhoben werden, viel, viel repräsentativer sein und man muss nicht mehr berücksichtigen, dass die Leute ohnehin in der Klinik nicht die gleiche Schlaferfahrung machen wie beispielsweise dann eben zu Hause. Und so wie ich das verstehe, ist das hier aber nicht unbedingt so. Also so habe ich es jetzt verstanden und korrigieren Sie mich da gerne oder erläutern Sie das gerne gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Herr Mondorf vielleicht. Meiner Meinung nach ist es so, die kontaktlose Messtechnik ist quasi überhaupt wichtig, dass man die Option hat, öfter auf eine Untersuchung. Also ohne die könnte man gar nicht die Frequenz der Daten erheben und dann eben auch gar nicht die Daten auslesen. Also es ist eine Notwendigkeit, um überhaupt einen medizinischen Mehrwert Output zu haben und dass das nun zu Hause und in der Form des Komforts stattfindet, ist einfach nur ein Add-on.
Ja, das stimmt allerdings nur zum Teil. Vielleicht müsste ich doch noch mal was ergänzen. Ich sagte anfänglich, dass die große Komplikation die Gelenkblutung ist. Also Sprunggelenk, Kniegelenk, Ellbogengelenk meistens. Das sind allerdings Blutungen, das darf man sich nicht so vorstellen, wie das plötzlich, das, als wenn man sich den Fuß verstaucht hat, plötzlich das Gelenk dick und heiß ist, das passiert zwar auch, aber wir haben es über Jahre hinweg teilweise mit kleinen, subtilen Blutungen zu tun, die wir teilweise gar nicht so richtig erkennen. Wo dann über Jahre hinweg das Knie allerdings oder das Sprunggelenk zerstört wird und wir uns erhoffen, dass über so eine Messtechnik wir frühzeitig eingreifen können, um eine solche schwere Arthrose zu verhindern. Wenn also über 2-3 Jahre hinweg das Bewegungsmuster, was wir dann auch an demselben Patienten immer wiederholt messen, sich ändert und wir merken plötzlich, dass der Bewegungsumfang, der Bewegungsablauf oder wie auch immer, wir sind ja erst am Anfang dieser Forschung, sich ändert, dann müssen wir möglicherweise auch die Therapie ändern. Da müssen wir möglicherweise dem Patienten vielleicht mehr Gerinnungsfaktor geben oder wir müssen mehr Fokus auf ein Gelenk nehmen, während das andere vielleicht noch unbehelligt ist. Das sind so Sachen, die in der klinischen Praxis weitgehend untergehen. Und selbst auch in der jetzigen Dokumentation, dann dokumentiert der Patient, er hat eine Kniegelenksblutung gehabt. Ja, das kann aber auch mal irgendwie nur ein anderer Schmerz sein oder wie auch immer. Das ist nicht so ganz so trivial, das immer zu objektivieren. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir gerade in der Zeit, wo die Therapie eigentlich sehr gut ist, wo die Patienten 2-3 Mal pro Woche substituiert werden oder mit neuen Produkten oder gar Gentherapie behandelt werden, dass wir diese Veränderungen, die über Jahre hinweg erfolgen und die dann doch zur Immobilisierung führen, dass wir die rechtzeitig erkennen. Weil wenn das Knie oder das Sprunggelenk erstmal kaputt ist, dann kann man da relativ wenig dran machen. Kniegelenk kann man ersetzen. Ja, das wird in jungen Jahren bereits getan bei den Blutern. Ein Sprunggelenk wird dann meistens versteift. Ellbogengelenke sind auch fast nicht reparierbar. Das heißt, wir haben mit dieser Technik die Möglichkeit, schon im Kleinkindesalter und im jugendlichen Alter, wo die Kinder ja sowieso Fußball spielen wollen und dergleichen, rechtzeitig zu erkennen, ob hier irgendwas schiefläuft. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Ziel unserer gemeinsamen Forschung hier.
Und ich glaube, an der Stelle sind wir es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schuldig, endlich mal konkret auf ihre Forschung einzugehen. Also, wozu forschen Sie? Wie haben Sie sich vielleicht auch gefunden? Was ist das Ziel Ihrer Forschung? Was machen Sie eigentlich überhaupt als Duo zusammen?
Also früher war eigentlich die Dokumentation, die uns vielleicht diese Information geliefert hat, sehr basic, auch teilweise heute noch per Papier. Das war ein Kalender, da wurde reingeschrieben, wie viel substituiert wurde, was eventuell passiert ist oder auch nicht. Da stand auch nicht so viel drin und man konnte es nicht richtig gut erkennen. Das heißt, ich habe mit einem Kollegen, mit Herrn Pollmann, der leider schon verstorben ist vor Jahren, er war auch selber Hämophiler, vor knapp 15 Jahren bereits, da gab es noch gar keine Smartphones, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir elektronisch die Dokumentation direkt und unmittelbar dem Arzt zur Verfügung stellen, per Handy oder per Computer. Und so hat das angefangen, dass wir gesagt haben, wir wollen sehr früh und rechtzeitig Informationen von den Patienten bekommen. Und das wird immer mehr und heute gibt es kaum noch jemanden, der kein Handy hat. Das heißt, es ist doch sehr vereinfacht worden. Aber was wir hier dokumentieren bisher, ist relativ basic immer noch, wie man so schön sagt. Das ist, ich habe subsoniert die und die Menge. Ich habe vielleicht einen Schmerz in der Schmerzskala von sowieso bis dahin. Das ist aber auch schon alles. Viel mehr ist da in dieser Dokumentation noch nicht drin. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt, deswegen auch der Kontakt zu Herrn Hoogantyk. Kann man dieses Handy vielleicht erweitern? Können wir die Informationen, die wir bekommen, vielleicht durch Bewegungsmuster beispielsweise erweitern? Wir haben zum Beispiel auch einen Fragebogen Quality of Life, der uns schon sehr, sehr viel, also Lebensqualität, der uns schon sehr viel Informationen bringt. Aber können wir auch die Bewegungsmuster, das, was wirklich passiert am Patienten, irgendwo objektivieren und rechtzeitig erkennen? Das wäre also der nächste Schritt dann in der medizinischen Überwachung. Klingt immer so ein bisschen scharf, aber so machen wir das halt. Und rechtzeitigen Erkennung von Komplikationen bei diesen Patienten. Da bin ich also sehr gespannt drauf, ob wir mit diesen Tools, die wir da jetzt implementieren können, in diesen Substitutionskalender elektronischen, ob wir da weiterkommen und noch mehr Informationen akquirieren können. Und so sind wir eigentlich über den Programmierer dieses Systems, Herrn Rösch und Herrn Schmoldt, sind wir dann eben auch an Herrn Hoogantyk gekommen, dass wir da Experten auf der IT-Ebene plötzlich finden, die uns vielleicht diese Informationen liefern können.
Jetzt hat Herr Mondorf ganz wunderbar mal die medizinische Perspektive hier uns eröffnet, wozu Sie quasi ganz aktuell forschen. Und nun fehlt natürlich Herr Hoogantyk einmal mit der technischen Seite, mit Ihrem Input. Wir wissen, wozu Sie grundsätzlich forschen, aber erklären Sie uns doch sehr, sehr gerne mal, was Sie hier ganz konkret in dieser interdisziplinären Zusammenkunft eben technisch mitbringen, technisch erforschen.
Ja, genau. Also wie gerade schon von Herrn Mondorf gesagt, durch Herrn Rösch und Herr Schmoldt sind wir da zusammengekommen. Das sind ja auch die Industriepartner, die dann in der nächsten Folge dazu stoßen werden. Und auf technischer Sicht geht es darum, wie können wir eben die Bewegungen, die Patienten zu Hause ausführen, insbesondere im Bereich von Übungen, ja, also von sportlichen Übungen, wie können wir die quantifizieren? Also wie können wir, wenn beispielsweise jemand auch neben also dieser Heim-Selbstbehandlung dieses Faktorpräparates beispielsweise auch, ich sag mal, physiotherapeutische Übungen zu Hause ausführt. Ja? Wie können wir also zum einen objektiv messen, werden diese Übungen durchgeführt, mit welcher Qualität werden die durchgeführt, gibt es vielleicht eine Leistungssteigerung oder müssen wir der Person Anweisungen geben, wie sie diese Übungen anders auszuführen hat. Ja, das ist der technische Part. Also wie können wir jetzt ganz konkret gesprochen, die Person macht zum Beispiel eine sportliche Übung, die also der Gelenkkräftigung dienen soll, macht das vorm Laptop und wird mit der Webcam gefilmt, dann ist unser Part eben diese Videos auszuwerten, automatisiert, um eben aus diesen Videodaten dann die Bewegungstrajektorien ja extrahieren zu können, also wie hat die Person die Bewegung ausgeführt, um dann das zum Beispiel mit einer Referenztrajektorie zu vergleichen. Ja, also der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin hat gesagt, du sollst das so machen, in diesen und jenen Winkeln, mit diesen und jenen Geschwindigkeiten, diese und jene Übungen. Uns ist dann eben daran gelegen, mit Methoden der künstlichen Intelligenz, der Videoauswertung zu extrahieren, wie werden diese Übungen denn tatsächlich dann durchgeführt. Um zum einen, wie Herr Mondorf schon gesagt hat, festzustellen, wie ändert sich die Bewegungsqualität über der Zeit und können wir vielleicht rechtzeitig erkennen, ob sich da Dinge verschlechtern und gleichzeitig auch der Person eine Rückmeldung zu geben, wie habe ich denn jetzt meine Übungen gemacht? Ja, habe ich die Übungen gut gemacht? Muss ich da vielleicht darauf achten, dass ich es demnächst anders mache? Das sind so die technischen Aspekte. Noch ein weiterer Aspekt, der uns hier in diesem Projekt insbesondere interessiert, ist zu schauen, wie können wir die Leute eigentlich motivieren, dass sie diese Übungen beispielsweise auch wirklich ausführen. Da haben wir noch einen Experten an der TU Darmstadt, den Stefan Göbel, der die Arbeitsgruppe Serious Games leitet. Und die beschäftigen sich eben genau mit solchen Fragen zu sagen, wie können wir eigentlich ja, Serious Games entwickeln, also Spiele, die auch einen ernsthaften Hintergrund haben, also neben der spielerischen Komponente noch ein weiteres Ziel verfolgen, also beispielsweise umweltschonendes Verhalten, irgendetwas oder aber eben in diesem Bereich zum Beispiel eine sportliche Übung korrekt zu machen. Seine Experte fließt da auch stark in dieses Projekt mit ein, um eben hier durch Ansätze aus dem Bereich Gamification dafür zu sorgen, wie können wir eigentlich, also zuerst, wie können wir feststellen, wie werden die Bewegungen ausgeführt, wie können wir das Ganze quantifizieren und wie können wir dann beispielsweise die Personen am Ende motivieren, ja, also weiter dran zu bleiben, die Übungen vielleicht anders anders oder öfter auszuführen. Da kann man dann über Punktsysteme nachdenken, über Leaderboards, über Badges, über Streaks. Ja, man kennt das alles aus einschlägigen Apps, die beispielsweise einen zum Sprachenlernen motivieren sollen. Ja, da gibt es ja verschiedenste Konzepte und auch das fließt hier in das Projekt ein. Ja, also nicht nur, ich sag mal, die Quantifizierung, sondern auch die Motivation. Wie können wir dafür sorgen, dass die Patienten am Ende die App oder das Programm dann auch nutzen?
Und wieder muss ich an eine bereits aufgenommene Doppelfolge denken, nämlich an die aus Kiel, die zu Parkinson forschen und eben auch mit einer App-Entwicklung beschäftigt sind und da auch überlegen, wie sie über Belohnungssysteme, ob das Smileys sind oder akustische Signale oder andere Formen von grünen Häkchen oder wie auch immer, also positiver Assoziation einmal zeigen, super, Übung ist toll ausgeführt oder toll, du hast daran gedacht. Bei Parkinson ist es dann doch nochmal ein bisschen was anderes als natürlich hier bei diesem Krankheitsbild, selbstverständlich. Was ich mich gefragt habe, bei Parkinson ist das Problem, das ist natürlich eine Krankheit, die eher im Alter auftritt und sich ja auch mit dem Alter eben drastisch verschlimmert, dass man diese Technologien überhaupt im Alter den Leuten zugänglich machen kann. Also viele Leute, ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, viele Leute im Alter scheuen sich vielleicht ein bisschen, haben vielleicht Problematiken mit der Digitalisierung, Schritt zu halten, dieser Entwicklung überhaupt nachzukommen. Wie ist das bei Ihnen? Sagen Sie, das ist auch für Sie ein Problem, was auf Sie zukommt oder was Sie vielleicht auch schon beobachten können? Oder ist das bei der Hämophilie ganz anders, weil es eben nicht ein Krankheitsbild ist, was auf das Alter reduziert ist? Oder das ist natürlich eine falsche Formulierung. Also es ist kein Krankheitsbild ist, was nur im Alter auftritt, sondern eben auch schon recht jung diagnostiziert werden kann. Ist es etwas, was Sie schon im Blick haben oder sagen Sie, das wird für Sie weniger relevant sein?
Nein, das ist im Gegenteil. Das ist ein sehr großes Problem. Ich sagte anfänglich, dass die Qualität der Eingabe, der Heimselbstbehandlung, also das, was der Patient eigenverantwortlich nach Anleitung durch den Arzt natürlich, aber doch in letzter Instanz eigenverantwortlich macht, nämlich zu dokumentieren und auch die Therapie so durchzuführen, wie der Arzt ihm das gesagt hat, sehr, sehr stark auch von der eigenen Dokumentation abhängt. Es macht also keinen Sinn, wenn er also nicht dokumentiert, dann können wir hier ja gar nichts beitragen zur Forschung und zur Verbesserung der Therapie. Und es macht auch keinen Sinn, wenn er was Falsches einträgt. Und das ist insbesondere in verschiedenen Altersgruppen ist das ein Riesenproblem. Wenn die Kinder noch klein sind, ist es wahrscheinlich weniger ein Problem, weil die Eltern sehr gewissenhaft meistens dann diese Dokumentation durchführen, schon allein aus Verantwortung für ihr Kind. Aber spätestens, wenn das Kind dann in die Pubertät kommt, 14, 15 oder wie auch immer, möchte eigentlich sich nicht mehr hier gängeln lassen und möchte auch Sportarten durchführen, die man vielleicht als Bluter nicht unbedingt machen sollte, es aber dann doch will und macht, dass wir dann eben eine Dokumentation haben, die uns auch in der Klinik dann eben weiterbringt. Wenn dann der junge Mensch durch Serious Games oder durch Spaß an der Freude plötzlich eine Methode in der Hand hat, wo ihm das sogar Spaß macht, zu dokumentieren und wir auf die Art und Weise eben dann eine optimale Therapiedokumentation oder auch eine Dokumentation des Bewegungsmusters bekommen, das ist natürlich eine Idealsicht. Deswegen ist das, was Herr Hoog-Antik gesagt hat, ausgesprochen wichtig, dass wir die Attraktivität zur Dokumentation nicht aus dem Auge verlieren. Weil es ist doch letztlich eine Bürde. Der muss sich mit seinem Handy nehmen, er muss das da eingeben. Irgendwann hat er gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr dazu und schon leidet das ganze System. Wenn er jetzt sogar belohnt wird oder wenn er irgendwelche Spiele hat, mit denen er praktisch diese Dokumentation begleiten kann und positiv unterstützen kann, dann wird natürlich die Gesamtdokumentation und natürlich auch der medizinische Output am Schluss deutlich besser werden. Und wir werden dann auch beide von profitieren, sowohl der Patient, weil es ihm Spaß macht, als auch der Arzt und die Forschung, weil wir einfach die Informationen bekommen, die wir sonst nicht bekommen.
Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, Herr Mondorf, bitte korrigieren Sie mich. Ich glaube, Sie waren es beim letzten Treffen, wo Sie was sehr Spannendes gesagt haben, was mir auch so gar nicht klar war. Es gab in den 80er Jahren einen furchtbaren Skandal mit verunreinigten Präparaten, wodurch viele Menschen mit Hämophilie erkrankt sind, was dann letztendlich diese ganze Dokumentationspflicht auch nach sich getragen hat. Wie gesagt, korrigieren Sie mich, wenn ich Unsinn erzähle, aber das hat dafür gesorgt, dass viele ältere Menschen mit Hämophilie diesem ganzen Thema Dokumentation sehr aufgeschlossen gegenüber sind, weil die erlebt haben, was in der Vergangenheit für Fehler gemacht worden sind. Ja? Das heißt also, die ältere Kohorte, kann man zumindest so die Hypothese aufstellen, dass die relativ gut dabei ist, wohingegen, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben, gerade die Jungen, die Kinder, die in die Pubertät kommen, die sowieso mit verschiedensten digitalen Angeboten überhäuft werden, da erstmal nicht so die Notwendigkeit sehen, warum muss ich mich jetzt auch noch hier mit der Dokumentation meiner Krankheit, die mich ja sowieso eigentlich eher einschränkt oder mit der ich mich nicht unbedingt gerne beschäftigen möchte, warum soll ich das auch noch tun? Ja, also wohingegen man bei Parkinson natürlich eine Erkrankung des Alters speziell darauf achten muss, wie nehme ich die älteren Menschen mit, ist es, glaube ich, in der Hämophilie eher ein etwas anderes Bild. Aber Herr Mondorf, vielleicht können Sie das noch mal kommentieren.
Ja, also gerne. Das war in den 80er Jahren, das war die HIV- und Hepatitis-Katastrophe, muss man schon so sagen. Es war einer der größten Skandale eigentlich in der Medizingeschichte, wo Präparate an Patienten weitergegeben wurden, die dann HIV und auch Hepatitis übertragen haben. Und man muss sagen, dass wir in den letzten 40 Jahren etwa 2000 Hämophile an HIV und zunehmend auch an Hepatitis dann verloren haben, die gestorben sind an diesen Erkrankungen. Wenn wir in den frühen 80er Jahren diese Dokumentationsmöglichkeiten gehabt hätten, die wir heute ja forcieren und weiter betreiben, dann könnte man vielleicht annehmen, wäre es vielleicht zu dieser Katastrophe erst gar nicht gekommen, weil gewisse Anzeichen auch der Immunschwäche, auch der Hepatitis, vielleicht auch viel früher man hätte erkennen können. Ich weiß es nicht, ist Spekulation, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist natürlich auch, dass wir in Zukunft vielleicht Komplikationen doch rechtzeitig erkennen. Vielleicht ein Beispiel, wir steuern jetzt Ende des Jahres auf die Gentherapie zu. Es ist sicherlich ein Segen, dass wir jetzt Hämophile demnächst mit einer Infusion behandeln können, die dann dazu führt, dass in die Gene der Faktor 8 eingebaut wird oder beziehungsweise das Gen eingebaut wird, um eigenwieder Faktor 8 zu produzieren. Aber es ist natürlich auch ein Eingriff in die Gene, der wohl beobachtet werden muss. Und das ist nicht zuletzt, ist es zur Pflicht jetzt geworden, dass diese Dokumentation sehr, sehr eng über elektronische Medien begleitet werden muss. Das ist jetzt also zur Pflicht geworden in dieser neuen Therapieform. Aber Sie haben vollkommen recht, in den späteren Jahren, als dann doch HIV und Hepatitis kein Thema mehr waren in der Übertragung, dann ist es den jungen Leuten vielleicht nicht mehr ganz so einsichtig gewesen. Warum muss ich jetzt dokumentieren? Und man muss natürlich dann sagen, jetzt kommt wieder die Arthrose und die Immobilisation wieder mehr ins Spiel. Wir wollen ja nicht mit 30 oder 40 Jahren dann im Rollstuhl sitzen. Und da haben wir dann eben das Thema Arthrose und Behinderung dann wieder im Vordergrund stehend. Aber früher war das noch anders. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die Dokumentation ist Pflicht. Also wir sind gesetzlich verpflichtet, zu dokumentieren. Wir als Ärzte müssen dokumentieren, aber wir können als Ärzte natürlich nur dokumentieren, was uns der Patient mitteilt. Das heißt, indirekt hat auch der Patient eine Dokumentationspflicht, sonst können wir unserer Pflicht praktisch nicht nachkommen. Und insofern ist es auch schon seit den 80er Jahren auch gesetzlich so festgelegt. Da haben Sie vollkommen recht.
Ja, und von daher eine wirklich große Errungenschaft und Vorteil und natürlich auch Entlastung für Sie durch diese kontaktlose Möglichkeit, eben jetzt Daten einfacher, komfortabler und schneller zu erheben, die dann eben direkt an Sie vermittelt werden. Mit der Bedingung natürlich, dass die PatientInnen zu Hause ihre Übungen überhaupt auch machen. Ich finde das wirklich unfassbar interessant und auch bemerkenswert, dass Sie eben gar nicht wie angenommen die Problematik mit der älteren Generation haben, die Technik überhaupt zu erklären bzw. überhaupt attraktiv zu machen, sondern ganz im Gegenteil, dass man sagt, man hat eher Probleme der jüngeren Generation durch das bestehende Überangebot und der Reizüberflutung, die dieser Generation eben ausgesetzt ist, dass man da etwas konzipiert, schafft, was da überhaupt mithalten kann, was überhaupt Interesse weckt, wo die Leute das tatsächlich auch wirklich nutzen wollen. Also absolut ein Punkt, mit dem ich hier an der Stelle gar nicht gerechnet habe, der mir aber total einleuchtet und von daher etwas, was ich an der Stelle hier unterstreichen möchte und da wirklich nochmal herzlichen Dank auch für den tollen Input und die tollen Einblicke, die wir natürlich jede Folge hier von unseren ExpertInnen eben bekommen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und da erinnere ich mich auch gerne nochmal an Folge 1 und 2 zurück, an die Schlaffolge. Da sind wir irgendwann dazu gekommen, dass wir die These aufgestellt haben, ob denn in Zukunft eben Messungen schon passiv im Hintergrund laufen. Also, dass man nicht wie jetzt hier in unserer Folge aktiv sich dafür entscheiden muss, Übungen auszuführen. Oder auch noch in Folge 1 und 2 war das ebenfalls so, dass man eben meinetwegen die mobile Schlafmatratze mit nach Hause nimmt oder aktiv eine App installiert oder ähnliches, wo man ganz bewusst eben die Entscheidung trifft, jetzt möchte ich gerne etwas dokumentieren, sondern dass man sagt, es gibt bereits Möglichkeiten, dass diese Aufzeichnungen, Messungen, Datenerhebungen im Hintergrund laufen, passiv laufen. Man könnte jetzt sagen, die Leute dadurch gar nicht mehr beeinträchtigen. Ich sage das mal jetzt ganz bewusst in die Richtung etwas provokanter. Was würden Sie denn sagen? Sind das Bestrebungen, die Sie auch haben, wo Sie sagen, die wären auf jeden Fall zielführend, zukunftsweisend, erstrebenswert? Oder haben Sie da eine ganz andere Meinung zu? Oder ist das vielleicht auch einfach bei dem Krankheitsbild so gar nicht sinnvoll und so gar nicht für Sie erstrebenswert?
Vielleicht fange ich ganz kurz an, einfach nur, dass, weil wir hier verschiedene Aspekte letztendlich haben. Das eine ist, ich habe vor allem halt von diesen sportlichen Übungen gesprochen, weil das etwas ist, was uns jetzt hier in diesem konkreten Projekt halt sehr beschäftigt. Da geht es eben darum, auch da wieder, Herr Mondorf, korrigieren Sie mich gerne. Man hat früher gesagt, okay, eben durch die Gefahr von Einblutungen in Gelenke sagen wir unseren Hämophilie-Patienten lieber, bewegt euch am besten so wenig wie möglich, bleibt im Bett liegen, dann kann euch auch nichts passieren. Ich übertreibe jetzt, ja, aber dann kriegt ihr auch keine Einblutungen, dann könnt ihr euch nicht wehtun, dann habt ihr keine Blutungen und alles ist gut. Die Forschung geht dahin oder man hat festgestellt, dass eigentlich gerade die Stärkung von Gelenken, ja, also durch sportliche Übungen, durch Physiotherapie, dass das dazu führt, dass eben die Gelenke gefestigt, gestärkt werden und dass es deswegen langfristig zu weniger Komplikationen kommt. Das ist auch eine Erkenntnis, die noch nicht so unendlich alt ist. Also und was uns jetzt für dieses Projekt eben speziell interessiert, ist eben diese Bewegungen, also dafür zu sorgen, dass die Leute im Prinzip ihre Übungen, ihre Physiotherapie zu Hause ausführen, sich entsprechend kräftigen, um ihre Gelenke langfristig zu stärken und damit langfristig eben weniger Probleme zu haben. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, auch wie Herr Mondorf gesagt hat, uns anzuschauen, so allgemeine Bewegungsmuster. Das ist jetzt weniger für dieses konkrete Projekt, an dem wir gerade arbeiten, aber dass man auch langfristig sagt, können wir, ne, ähnlich wie das, was Sie beim Schlaf gesagt haben, können wir jetzt unabhängig von irgendwelchen Übungen uns beispielsweise anschauen, wie sieht das Bewegungsmuster einer Person aus. Ja? Kann man natürlich drüber nachdenken, wenn ich sage, ich bin zu Hause, dann habe ich vielleicht ein Kamerasystem, das mich da monitort. Ist dann aber natürlich wieder eine Frage, möchte ich, dass beispielsweise meine Wohnung mit Kameras ausgestattet ist, die mich da permanent überwachen. Ja? Das muss man sich dann anschauen. Was kann man da machen? Was würde akzeptiert werden? Generell ist mein Eindruck, dass Dinge, die für gesunde Menschen völlig indiskutabel wären, wo sie sagen, also ich will keine Gesundheitsüberwachung, bei Menschen mit chronischen Erkrankungen manchmal anders aussehen, dass sie sagen, okay, wenn das dazu führt, dass sich diese wirklich schlimme Situation, die ich da habe, nicht verschlechtert, dann ist das vielleicht für mich ein Weg. Aber das ist, glaube ich, eine eigene Forschungsfrage, ein großes Thema. Aber auch da gibt es ja andere Techniken, ja, Bewegungsanalyse vielleicht mit Radarsystemen oder mit nicht-optischen Verfahren, wo man dann vielleicht weniger Schwierigkeiten hätte, was jetzt die Privatsphäre angeht. Das ist der andere Aspekt. Das eine sind, ich sage mal, physiotherapeutische Übungen, das andere wäre eine generelle Überwachung der Bewegung. Und das nächste ist dann eben dieser Aspekt der Dokumentation dieser Therapie. Es muss ja ein Faktor gespritzt werden, das heißt, das ist immer ein invasiver Vorgang auch und das muss dokumentiert werden. Ja, also auch da gibt es eben dann diese digitalen Tagebücher, diese Apps, die dafür genutzt werden können. Also es sind letztendlich drei Aspekte, die uns hier beschäftigen.
Herr Bogantik, das ist eine schwierige Frage. Die Bewegung bei Hämophilen ist im Prinzip ein zweischneidiges Schwert. Wir waren absolut überrascht, jetzt schon durch die Dokumentation mit Smart Medication, also einfach die Dokumentation der Blutungen und der Substitution, dass während des Corona-Lockdowns, man höre und staune, die Blutungen, nicht die Substitution, aber die Blutungen bei Hämophilen, die das dokumentieren, drastisch zurückgegangen ist. Und das liegt einfach daran, dass auch die Bluter, die ja auch Menschen sind, wie jeder andere auch, sich deutlich weniger bewegt haben, weniger rausgegangen sind, mehr Homeoffice gemacht haben und dergleichen, was dazu geführt hat, dass weniger Blutungen aufgetreten sind. Jetzt kann es aber nicht das Ziel sein, dass wir unsere Patienten eben wegsperren. Und wenn man sich eine automatisierte Überwachung mal vorstellt, dann wäre ja eigentlich für die Krankenkassen, die das ja letztlich bezahlen müssen, die Idealsituation, der Patient sitzt nur noch zu Hause auf seinem Sofa, macht gar nichts mehr und hat dann eben auch weniger Blutung. Das kann es nicht sein. Wir haben auf der anderen Seite tatsächlich aber auch Erkenntnisse, wie Herr Antik das formuliert hat, dass eine gezielte, eine gute Physiotherapie auch denselben Effekt haben kann. Wir wissen von einem Karate-Meister in Israel beispielsweise, das ist mir noch sehr gut in Erinnerung, der ein sehr, sehr gutes, kontrolliertes Trainingsschema aufgelegt hat mit einer Stärkung der Muskulatur und der auch dadurch bedingt deutlich weniger Blutungen gehabt hat. Das wäre natürlich schon eine erstrebenswert. Das heißt also, einfach nur zu dokumentieren, im Hintergrund mitlaufen zu lassen, halte ich für keine gute Idee. Mal ganz abgesehen von dem Gefühl, ich werde hier ständig überwacht. Das ist ja etwas, was uns immer mehr und mehr beschäftigt. Und selbst die Dokumentation mit Smart Medication kann ich mich noch an gute, kritische Kommentare der Patienten erinnern. Nein, ständig eingeben, was ich tun und mache, das will ich nicht. Ich werde ja hier pausenlos überwacht. Wenn das jetzt noch automatisiert im Hintergrund läuft, dann glaube ich, würde die Attraktivität dieses Systems eher leiden. Ich glaube, wir brauchen standardisierte Bewegungsmuster. Wir müssen das mit dem Patienten einüben. Macht mal das und das. Und dann kann man wahrscheinlich doch über längere Zeit bei standardisierten Bewegungsmustern viel, viel besser erkennen, ob es da Einschränkungen gibt und ob wir hier medizinisch eben in welcher Form auch immer eingreifen müssen. Also einfach nur so überwachen. Ich glaube nicht, dass das wirklich zielführend ist.
Ja, Herr Mondorf, vielen Dank auf jeden Fall hier auch für die berechtigt kritischen Einwände. Ich dachte auch weniger an eine Form der Überwachung, sondern tatsächlich musste ich einfach an sowas denken, wie auch Herr Hoog-Anting ja schon angedeutet hatte. Viele tragen heutzutage beispielsweise eine Apple Watch oder ähnliche Alternativen, die ja ganz, ganz viel im Hintergrund schon selbstständig machen, ganz viele Daten erheben und dann eben Apps mit Informationen speisen, ob das nun Gesundheit oder Fitness, was irgendwie miteinander einhergeht, ist. Also da gibt es ja inzwischen schon auf jeden Fall die Möglichkeiten. Und meine Frage war quasi einfach darauf gemünzt, ist das eine Bestrebung, die Sie auch verfolgen oder ist das überhaupt sinnvoll bei dem Krankheitsbild? Ich kann aber auch absolut nachvollziehen und deshalb sehr, sehr wichtig von Ihnen, dass man sagt, nein, wir entscheiden uns da ganz bewusst auch dagegen, weil wir diese Art von Datenerhebung eben überhaupt nicht unterstützen und gar nicht wollen. Jetzt waren wir schon ein bisschen eher in Folge 2, würde ich fast sagen. Also wir haben uns hier schon viel auch mit der Zukunft beschäftigt und da wollen wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal tiefer reingehen. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Was haben Sie vielleicht auch für Wünsche für die Zukunft? Und ich kann auf jeden Fall hier schon mal anteasern, freut euch alle. Nächstes Mal gibt es nämlich ein kleines Special. Nächstes Mal sind wir zu viert. Also ich sitze hier nicht mit meinen zwei Experten, Herrn Mondorf und Herrn Hoog-Anting, sondern es wird noch einen dritten Experten geben, Herrn Rösch, den ich hier schon mal vorsichtig anmoderiere. Und ja, mir bleibt tatsächlich nichts zu sagen als vielen Dank Ihnen beiden für heute, für die nette Folge zu dritt und für den tollen Input wieder mal. Und wenn Fragen da sind, kontaktiert gerne die DGBMT oder auch den VDE. Ich denke, inzwischen wissen fast alle, wo man es findet. Einfach auf der Website suchen, Signals for Life. Dort verlinken wir natürlich auch immer in den Shownotes die Kontaktdaten unserer ExpertInnen. Das heißt, wenn auch Fragen direkt kommuniziert werden möchten, ist das natürlich möglich. Und ich sage das immer ganz salopp und eher im Spaß, aber falls es mehr als nur eine Frage ist, falls es wirklich ganz viel Interesse an der Forschung ist oder vielleicht auch den eigenen Karriereweg betrifft, dann scheut euch natürlich nicht und kontaktiert auch sehr, sehr gerne unsere Experten. Und jetzt bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, freut euch auf unsere nächste Folge in 2 Wochen und bis dahin. Tschüss!